Ich wollte euch noch ein Buch empfehlen. Auch, vielleicht ist das nicht unbedingt das, was ihr lesen wollt, aber ich mag sagen, dass es das gibt, weil die Tatsache, dass es das gibt, finde ich sehr berührend und sehr inspirierend. Und vielleicht braucht es mal. Das ist auf Englisch, das gibt es nicht in deutscher Übersetzung. Also ein sehr, sehr schönes Englisch geschrieben, also tolles, elegantes Englisch. Von dem spirituellen, verstorbenen spirituellen Lehrer Andrew Cohen. Andrew und Cohen mit C. Cohen. Wie Leonard Cohen, nur Andrew. Sein großer Bruder, der kleine Bruder. Der beschreibt sich selbst als moderner Guru. So wurde er auch gehandelt. Und er hat eine sehr frühe Erleuchtungserfahrung auf höchstem Level und Bestätigung seiner Erfahrung in Indien und seine Freunde kommen mit in dieses Feld und er gründet eine Organisation, eine Sangha, die heißt Evolutionary Enlightenment, also evolutionäres Erwachen. Wir haben ihn mal zusammen erlebt, ich habe ihn ein paar Mal erlebt. Ich war zeitweise unglaublich fasziniert von ihm, weil er Evolution und Bewegung und Entwicklung zusammenbringt mit den alten Teachings von, am nächsten finde ich ihn so bei Advaita, Non-Duality-Teachings des Ostens, also Einheitslehren und Nicht-Zweiheit. Auch dadurch eine Nähe zum Buddhismus. Der wirkt genial und gleichzeitig arrogant. So habe ich ihn erlebt. Boah, unglaublich scharf. Und dann gab es wohl vor ungefähr 15 Jahren einen heftigen Absturz der gesamten Community. Ein paar tausend Leute weltweit, die sich von ihm abgewandt haben und so. Und dann hat er im Unterschied, und das finde ich das Lesenswerte oder das Tolle, dann hat er im Unterschied zu anderen Lehrern, die sich dann zurückziehen oder sterben oder auflösen oder irgendwas machen, hat er sich dem gestellt und ist zu tollen Therapeuten erst in Nordamerika, der stammt aus New York, gegangen und die haben ihm empfohlen, in Ayahuasca-Rituale zu gehen, in Südamerika zu Schamanen. Und das hat er gemacht. Das ist heftig zu lesen. Das beschreibt er, was da passiert. Und wie er mit seinen Schatten konfrontiert wird, von denen er ein halbes Leben gedacht hat, dass er, weil er erleuchtet ist, keine hat. Sondern die anderen haben die. Das ist ein Teil der Falle. Das Faszinierende finde ich, er stellt sich diesem Prozess. Er hat das Buch selbst geschrieben. Unter dem schönen Titel, When Shadow Meets the Bodhisattva. Wenn der Schatten den Bodhisattva trifft. Da habe ich tiefen Respekt vor ihm, weil das kaum jemand macht. Wo er zum Schluss eine Vision entwickelt, wie Lehrer oder Lehrerin sein gehen kann in der modernen Zeit und im integralen Kontext. Er ist befreundet mit Ken Wilber. Interessante Dialoge mit Ken Wilber. Ken Wilber ist super als Supervisor für ihn. Ganz toll. Aber auch einige Roshis, vor allem auch Frauen fällt mir auf, die eine ganz andere Perspektive haben. Und ich finde es auch sympathisch, dass er da bewusst zu weiblichen Meisterinnen geht und nicht nur zu Männern. Also wenn ihr was Herausforderndes in diese Richtung lesen wollt und Englisch gut lest, ist das ein tolles Buch. Und das stand so im Hintergrund, das habe ich gelesen, dann kam mir dieses, boah, ich mache jetzt einen Podcast zu Schatten, das steht ein bisschen dahinter. Gut, jetzt komme ich zum eigentlichen Thema. Da passt vielleicht dazu. Ich habe es ja gestern schon etwas angedeutet. Ich wollte eine Skizze geben über Freiheit oder zu diesem Begriff Phänomen, diesem Atem. Einige Teachings schon zu diesem Thema auf unserem Indigo-Seite. Und die eine oder die andere von euch hat da vielleicht sicher auch schon was von mir gehört oder sonst. Es ist ein großes Menschheitsthema, das häufig die Philosophie mehr aufgreift als die Psychologie. In Psychologie kann man immer nicht so ganz so viel mit anfangen, eher so als Gefühl, ich möchte frei sein. Aber Freiheit ist eben so frei, dass sie schwer zu packen ist. Eigentlich gar nicht. Ich würde es so beschreiben. Es gibt einen Atem wie einen Wind, der aus den unergründlichen Weiten und Tiefen, die niemand von uns erforscht hat, kommt. Und der zumindest die Menschheitsgeschichte, wenn nicht mehr, andere Wesen auch, durchweht. Und der das Herz des Menschen zutiefst berührt. Und wo wir in diesem Atem die Erfahrung machen, dass wir angekommen sind und völlig bei uns selbst und gleichzeitig offen für das Ganze des Lebens. Und dass sich die Möglichkeiten unserer Entfaltung und Kreativität unbegrenzt zu entfalten vermögen. Und das ist der Atem der Freiheit. Freiheit ist eigentlich eine philosophisch moderne, von der Sprache her etwas trockenere Entsprechung zu erwachen. Wenn wir auf die sogenannte Straße gehen, also wenn wir in die Fußgängerzone gehen zum Beispiel und fragen, Menschen, möchtest du erwachen? Wenn die meisten uns mit großen Augen anschauen. Wenn wir fragen, möchtest du heil werden, wird vielleicht ein kleiner Teil zustimmen, ein anderer Teil wird sagen, was glaubst du, was ich für eine Störung habe? Und wieder andere werden sagen, das ist nicht das, womit ich mich beschäftige. Wenn wir Menschen fragen, möchtest du frei sein, wird ein hoher Prozentsatz sagen, ja. Das heißt, der Wunsch nach Freiheit ist uns Menschen durch alle Kulturstufen, Bildungsebenen, Sprachlevel unglaublich zugänglich. Ich mache euch heute früh jetzt ich mache hier eine kurze Skizze, weil es nicht so das zentrale Thema unseres Retreats ist, aber eine kurze Skizze von Freiheit geben, die gleichzeitig ein aus meiner Sicht powervolles Werkzeug ist, mit dem wir im Alltag arbeiten können. Und die sich ein Stück orientiert auch an einem der, wie ich finde, Meister der Freiheit, der es gelebt hat, Viktor Emanuel Frankl, der als Wiener Psychiater und Psychotherapeut das Konzentrationslager Auschwitz und Dachau durchlebt und überlebt hat, wie ihr wisst. Und der seine Methode der Logotherapie, wenn er gefragt wurde, gesagt hat, ich habe die Wege meiner Seele in Auschwitz abgeschrieben. Also von dem, wie die Seele geht. Das ist meine Methode. Er sagt dem Sinn nach, zwischen dem Ereignis, das von außen auf dich zukommt, das kann was ganz Kleines Alltägliches sein, bis hin zu der Situation Auschwitz, zwischen dem Ereignis, das von außen auf dich zukommt und deiner inneren Haltung gibt es einen Raum, gibt es eine Freiheit. In dieser Freiheit hast du die Möglichkeit zu antworten. Das, was von außen kommt, evoziert nicht automatisch in dir eine Reaktion, sondern dazwischen ist dieser Spalt deiner Freiheit, in der kannst du antworten. Und wir können auf alles, ich meine, er darf das sagen, frei von innen her antworten. Nicht, was uns zustößt, sondern das, wie wir antworten, macht uns menschlich. Das ist ein Meistersatz, finde ich. Wenn man das leben kann, ist genug. Im Grunde habe ich diese Haltung versucht, in vier Blätter des Kleeblatts, das vierblättrige, auszufalten. Und zwar begegnen wir als erstes, wenn wir einfach leben, begegnen wir der Situation. Das wird das erste Kleeblatt. Und ihr seid dem gestern schon begegnet, ihr kennt das ja alles. Ihr könntet das im Grunde auch beschreiben. Ihr seid dem begegnet in unserem Inquiry bei dem das Vorgegebene. Ja, das, was vorgegeben ist, die Situation, in die du reingeboren bist oder die Kultur oder dass du Frau oder Mann bist oder wie alt du bist oder welche Krankheiten, Gesundheiten du hast etc. Ja, also das Vorgegebene, aber auch, dass jetzt hier die Sonne scheint, ist Situation. Dass wir hier auf dem Hallachberg sitzen, dass wir uns in dieser Gruppe treffen, dass jetzt morgen Silvester ist, das ist Situation alles, Menschheitssituation, Menschheitsstunde. Ja, das alles ist Situation, ist das Vorgegebene, das nicht unserer Freiheit unterliegt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir Menschen neigen dazu, den Akt der Freiheit, also die Antwort aus der Freiheit, zu früh anzusetzen. Wir wollen nicht so gerne Antworten aus der Freiheit, sondern wir würden gerne die Situation, in der wir sind, erschaffen aus der Freiheit. Und das können wir halt nicht. Also wir neigen dazu, uns abzuarbeiten an der Situation. Ich möchte, dass jetzt der Mond scheint. Warum scheint denn jetzt die Sonne? Warum ist denn jetzt Dezember? Ich habe lieber März. Warum liegt der doofe Schnee rum? Ich brauche keinen. Warum gibt's denn heute Fisch? Ich esse lieber Käse. Warum bin ich denn so alt und nicht so? Ich bin lieber das. Ja, also all dieses, was wir, ihr kennt das, ja, ich kenne es auch, diese Struppigkeit mit der Situation des Faktischen. Da kann man sich endlos dran abarbeiten. Und das heißt überhaupt nicht, dass unser Wunsch schlecht ist. Zum Beispiel zu wünschen, dass es keinen Krieg auf dieser Erde gibt, würden wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen zustimmen und wäre ein wunderbarer, guter Wunsch. Nur, er ist mit dem Wunsch nicht erfüllt. Das ist das Ding. Und wenn wir uns in den Wunsch festbeißen, schaffen wir Krieg mit der Situation, mit dem Faktischen. Und haben keine Kraft mehr, den wirklichen Krieg in uns zu transformieren. Also der Freiheitsspur zu folgen, dafür brauchen wir diese vier Kleeblätter. Das ist das Erste, die Situation. Die Situation zu nehmen, die Situation, das habe ich Ihnen hergeholt, ist von Viktor Frankl denkbar heftig. Oder anderer Klassiker, Mein langer Weg zur Freiheit, sein Buch von Nelson Mandela. 27 Jahre Gefängnis, es ist kein Pappenstiel. Es hat Stunden und Nächte tiefster Verzweiflung in sich. Es ist nicht der Widerspruch zur Freiheit, sondern es ist seine Reise. Mein langer Weg zur Freiheit, das ist ein Buchtitel, trifft es gut. Das ist eine Reise, eine Reifung. Das ist Situation, das kann ich nicht ändern. Ein Schüler von Willi Gesjäger, Willi Gesjäger hat mich seinen letzten Jahren so ein lockerer, freundschaftlicher Kontakt inspiriert und sowieso einen meisterlichen Freund gesehen, der mir gute Feedbacks gab. Und dann wurde er sehr alt und war auch nicht mehr so kommunikativ und war immer noch da, weil er gern unter Menschen war. Und dann hatte ich ein Treffen mit einem Schüler von ihm, der ihn sehr gut kannte. Und er sagte, wenn er etwas von Williges gelernt hat, dann dies. Williges hat sehr straight und sehr klar seine Vision in die Welt gebracht. Großes Retreatzentrum, viele Tausende von Menschen waren bei ihm. Aber wenn ein Widerstand kam aus der Situation, eine Wand, dann hat er nicht mit der Wand gekämpft, er hat einfach die Richtung gewechselt. Und das ist nicht ein Anpassen, sondern es ist intelligent. Anpassen wäre schon gleich quergehen, weil ja mal eine Wand kommen könnte. Aber vielleicht kommt ja gar keine. Die Intelligenz, mit der Situation zu flirten, ist, wenn die Wand wirklich da ist, okay, dann gucke ich, was ist jetzt hilfreich, was ist lebensförderlich. Das zweite Kleeblatt würde ich nennen, ist das, was wie wir. Und das ist auch nicht, unterliegt nicht unserem Willen. Wir haben einen gewissen Einfluss drauf. Wir haben ja auch einen gewissen Einfluss auf eine äußere Situation. Wir können die Heizung höher drehen oder runter. Und das Innere unterliegt auch nicht so diesem Einfluss. Das ist, wie wir als Seele, als Gesamtwesen, als Persönlichkeit, können wir sagen, als Person, wie wir resonieren auf das Leben. Und gestern seid ihr dem begegnet mit dem Wort Ruf oder Anruf. Das ist ein Anruf in dir, der resoniert. Zum Beispiel, dass dich vielleicht von Kind an Natur fasziniert. Und dass du das so stark in dir spürst, dass du möglicherweise niemals ein IT-Freak werden wirst, egal wie viel du da lernst. Du kannst es vielleicht, aber in deiner Seele schwingt zutiefst deine Liebe zur Natur, als Beispiel. Oder in deiner Seele schwingt zutiefst eine Resonanz mit Musik. Und du brauchst nicht viele Bilder um dich, Und Bilder stören dich eher, lenken dich ab von der Stille des Blickes. Aber mit Musik gehst du, als Möglichkeiten, als Beispiele, ja? Oder in mir, um es konkret zu machen, gibt es nicht umsonst diese Beispiele. Von Kind an eine tiefe Resonanz mit Klang, mit Musik. Auch für mich ein Tor zum Größeren. Oder mit Natur, mit Tieren. Ich fand in meiner Kindheit die Tiere die besseren Menschen. Oder zum Spirituellen, ja, jetzt von meinem Leben her. Und so zu schauen, das kam ja auch gestern schon im Inquiry, was ist deine Tiefenresonanz, was ist deine gemeint Anrufung, die in dir ertönt, die in dir erklingt, die Melodie deiner Seele, die Symphonie deiner Seele, was ist diese Stimmung, die Tonart, die da drin klingt? Das ist was Einmaliges und was Besonderes. Das ist nicht einfach das, was alle haben. Deshalb haben wir verschiedene Interessen und Begabungen, sind verschiedene Wesen. Und es ist auch etwas, das du nicht willentlich shiften kannst. Du kannst nicht sagen, okay, ab heute will ich das ganz anders. Will ich nicht mehr Musik, sondern mich für Grafik und Design interessieren. Ich kann das nicht. Das unterliegt nicht unserer Macht, nicht unserem Willen und unterliegt nicht unserer aktiven Freiheit. Das ist Anrufung. In einer tieferen Form könnten wir das beschreiben als ein schamanischer Lehrer bringt mal das schöne Wort rein, das ich mag, dein heiliger Vertrag, unter dem du in diese Welt gekommen bist. So der Lebensplan, die Wesensberufung, aber ohne den Druck, du musst jetzt was machen, sondern ein Anruf, eine Qualität, die in dir klingt, die du kannst, eine Fähigkeit. Vor vielen Jahren, ja, das ist schon wirklich viele Jahre, war ich noch unter 20, war ich in einem Jugendtreffen und dann haben wir abends beisammen gesessen und da war eine junge Frau dabei, ich sehe sie noch ein bisschen vor mir und die hatte so rötliche Haare und war ziemlich kräftig und schwarz angezogen, also das sah schick aus, sah gut aus und von ihr hatte man immer das Gefühl, null Bock auf Kommunikation. Komm, bleib mir vom Acker. Und dann irgendwann abends nahm sie ihre Gitarre und spielte und sang dazu. Und dann tat sie Schrift. Wir waren alle verzaubert. Das war ihre Anrufung. Wow. Ja, das ist es, wenn das einschwingt plötzlich in deine Essenz, in deinen heiligen Vertrag, was du kannst. Natürlich auch steht da Übung und Arbeit dran dahinter. Bei ihr, die spielte das super. Ja. Aber es ist etwas, was ganz von selbst schwingt und aufgeht. Dann spürst du das. Menschen spüren das. Da geht was, wie man sagt, durch jemanden durch, was Größeres. Das ist Anrufung. Und das können wir in unserer Freiheit entfalten und das unterstützen. Aber wir können es nicht einfach willig verändern, so wie du dich nicht einen anderen Menschen machen kannst. So gesehen ist es auch Vorgabe, aber eine sehr, sehr intime, die wir eigentlich selber sind. Das ist das zweite Kleeblatt. Und dann kommt das dritte Kleeblatt. Das ist das, was ich nenne, der Schmelzkessel der Freiheit. Das ist unsere existenzielle Freiheit. Das ist Essenz. Hier können wir uns leisten, in die Tiefe zu tauchen, weil wir die anderen Felder jetzt gerade schon beschrieben haben. Hier können wir sehen, Freiheit ist völlig unbedingt, sonst wäre sie nicht Freiheit. Zunächst in der Essenz ist sie unbedingt. Das heißt, sie ist nicht bedingt durch die Gesetze von Raum, Ort und Zeit. Sie ist nicht bedingt durch Umstände und Biografie. Sie ist nicht bedingt durch irgendwas, Weltsicht, Kultur, Religion, Geschlecht, durch nichts. Das ist dieser Schmelz, diese Glut eigentlich, die Weißglut der Freiheit. Und aus dieser Freiheit, wir brauchen diese tiefe Erfahrung, damit wir auf alles antworten können. Das wäre dann der vierte Schritt, aber jetzt bleiben wir nochmal beim dritten. Berührung mit der essentiellen Freiheit, mit diesem inneren Schmelzkessel, mit der unbedingten Freiheit in uns, gibt uns eben einen Kontakt. Wir spüren, da ist etwas Unbedingtes in uns. Wenn du Buddha-Natur in dir berührst, spürst du, das ist eine völlig andere Dimension. Das ist völlig frei. Das nimmt keine Notiz von dem, was du gerade gedacht oder erlebt hast. Das nimmt es zwar wahr, aber es lässt sich davon überhaupt nicht bestimmen. Von jetzt auf gleich völlig anders. Chögyam Trungpa, der Lehrer von Reginald Ray, einer der faszinierendsten buddhistischen Meister im Westen gelehrt hat, hatte eben auch seine Schatten. Einer der Schatten war, dass er gerne Reiswein getrunken hat und anderes und auch mehr als vielleicht gut war. Und seit was war er auch betrunken. Und bei einem Interview mit dem christlichen Meister Thomas Keating, das Reginald Ray zu moderieren hatte, gab es auf der Bühne dann die etwas peinlich wirkende Situation, dass Chögyam Trungpa betrunken war, während Thomas Keating versuchte, mit ihm zu sprechen. Und irgendwann hat es Reginald Ray gereicht und er hat gesagt, du bist völlig betrunken. Und Reggie beschreibt es, was dann geschah, so. Er hatte das Gefühl, dass ihn der Blitz aus dem Urgrund trifft. Chögyam Trungpa ihn anschaute und gesagt hat, Buddha Natur wird nicht betrunken. Da war eine Strahlung auf der Bühne, von da an war aber auch er wach. Und hatte gescheite Antworten gegeben. Also das ist diese, jetzt wirklich mit liebevollem Blick auf Chögyam Trungpa, mit den Schatten und so, und betrunken sein ist nicht so ein einfacher Zustand, wie das eine völlig andere Power hat, eine völlig andere Dimension, die das aufreißt und die uns in die radikale Freiheit schaffet. Das ist das dritte Kleeblatt. Das ist natürlich in unserem Alltag da, aber auch in den Extremsituationen. Das ist natürlich die Freiheit, wo Menschen sagen, okay, ich gehe dafür, selbst wenn mich das Leben kostet. Oder wo Menschen ihre Kinder schützen oder die Menschen, die sie lieben. Oder wo Menschen einen riskanten Beruf ausüben, der für andere hilfreich ist, der aus der Tiefe kommt und es nicht ohne ist oder was auch immer. Oder wo wir einfach unserem Weg des Erwachens folgen, durch alle Traumata und Störungen und Schatten und Monster hindurch. Das ist ein powervolles Abenteuer. Das gilt nur in Kontakt immer wieder mit dieser, inspiriert von dieser existenziellen Freiheit, die völlig unbedingt ist. Und daraus, unser viertes Kleeblatt, daraus können wir Antwort geben. Also hier verbindet sich das wieder. Aus dieser existenziellen Freiheit können wir auf diese Situation, in der wir uns befinden oder das, was uns gerade anspricht oder der Mensch, der mit uns spricht oder uns triggert oder was auch immer, antworten. Falle ist, also kenne ich von mir selber, ist meist nicht, dass wir keinen Zugang zu dem Beschriebenen haben, sondern dass wir zu schnell konditioniert reagieren. Deshalb empfehlen uns die Meisterinnen und Meister in Ost und West immer, lass einen Atemzug dazwischen sein. Das bringt das nochmal in die Erfahrung, was Viktor Emanuel Frankl sagt, da ist ein Ritz dazwischen, da ist ein Raum dazwischen, zwischen dem, was geschieht und deiner möglichen Antwort. Das gibt der Freiheit ein bisschen Platz, in dir zu wirken. Und dann antworten. Und wir können auf alles antworten. Und unsere Antworten, das ist das Faszinierende von dem vierten Kleeblatt, unsere Antwort bringt dann wirklich was Neues. Bringt nicht die Verlängerung einer Kette von Gewalt und Täter, Opfer und so weiter. Als Beispiel. Sondern die Antwort bringt was Neues, weil es aus diesem Urraum kommt. Und nicht schwer zu erkennen, denke ich für euch. Freiheit ist eine Variation von Ursprung. Das bedeutet, wo wir Antwort geben, das meint auch der Satz von Immanuel Frankl, werden wir nicht nur menschlich, also wie wir Antwort geben, es macht uns menschlich nicht, was uns widerfährt, sondern wir werden auch persönlich im Sinne von einzigartig. In der gleichen Situation gibst du eine Antwort, andere Antwort als ich oder du. Ja, dadurch wird es eingefärbt. Du gibst eine Antwort. Es ist nicht einfach der Automatismus, wie Menschen reagieren. Sondern es ist eingefärbt durch deine Erfahrung, durch deine Erfahrung, durch meine Erfahrung etc. Antwort geben macht uns menschlich. Das ist eine ganz spezifische Antwort. Und es braucht diesen Prozess, damit wir antworten und nicht einfach reagieren oder uns triggern lassen oder die Kette des Gewesenen verlängern. Es braucht diesen Freiraum. Im Grunde ist es ein Durchtauchen durch den Ursprung. Wir am ersten Abend loslassen oder gestern auch loslassen in den Ursprung und daraus neu werden, neu antworten. Manchmal finde ich in Kontakten mit Menschen, Beziehungen, Freundschaften etc. So dies. Manchmal gibt es Situationen, wo sich was total verstrickt und verhakt. Und bisweilen braucht es eine völlig neue kreative Idee dazu. Nicht diese Verstrickung und ich will es wieder lösen und was hast du gesagt, ich habe es aber so gemeint und eigentlich müsstest du ja gar nicht und so fortzusetzen, das geht endlos. Sondern Gott. Völlig neu. Ich habe mal eine Bekannten, die sich da mit mir, fand ich, sehr verstrickt hatte, und dann geschrieben hat, das Gefühl, wir kommen noch nicht weiter raus. Und dann habe ich nur eine kurze Notiz ihr geschickt. Was hältst du davon? Wir fangen ganz einfach bei Null an. Miteinander. Und dann hat sie zugestimmt und seitdem war gut. Die ganze Verstrickung war weg. Ja, also das ist Antwort, Kim. Bin jetzt innerlich am Schauen. Das zweite Thema, das ich vorhabe, erscheint mir jetzt zu groß. Ich möchte das jetzt nicht draufkleben. Ich mag aber das von der Freiheit noch ein bisschen ausdehnen mit einem weiteren Aspekt, der jetzt vielleicht das nochmal abrundet. Und zwar einen bestimmten Zugang oder wie Freiheit eher ins Aktive kommt, in unser aktives Leben oder auch in der Therapie können wir das gut beobachten, ja, und im spirituellen Reifungsweg, können wir drei Weisen, wie wir mit Freiheit agieren oder aus der Freiheit agieren, feststellen. Das hat mit diesem Antwortgeben zu tun, es wäre eine Entfaltung davon. Das erste ist, dass wir frei werden von etwas. Die Freiheit von. Das ist das, was wir zunächst und zumeist mit Freiheit verbinden. Wenn Menschen sagen, möchtest du frei sein, dann sagen sie, ja, aber von was? Oder, ja, super, sagen sie richtig, ich möchte frei sein von das und das. Das ist zunächst, was wir damit verbinden, dass wir frei sind von etwas, was uns vorher eingeengt hat. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass wir erstmal klares Schiff bekommen, dass das Alte loslässt. Hätten wir nochmal dieses Thema loslassen, dass wir frei werden von dem, was uns einengt oder wie wir selbst uns einengen. Das Interessante ist, wenn wir dabei stehen bleiben, ich möchte für den Rest meines Lebens frei sein von möglichst allem, was mich einengt, bleibe ich innerlich ein Kind. Ich bleibe eine Gefangene oder ein Gefangener meines Freiheitswunsches. Ich bin buchstäblich zu nichts zu gebrauchen, weil ich ja von allem frei sein will, auch von dem gebraucht werden können. Es braucht einen Shift, dass wir in den tieferen Level der Freiheit erwachen. Das ist die Freiheit für. Wenn wir ausreichend frei sind von dem, was uns blockiert, dann ist es eigentlich natürlich, wenn wir nicht irgendwas dagegen tun, dass unser Herz erwacht in die Freiheit für etwas in die Welt zu bringen, etwas zu tun, etwas mit anderen zu teilen. Und sei es dies, dass wir spüren, ich weiß, wie schlimm sich Gefangensein anfühlt, also möchte ich diesen Prozess des Freiwerdens von mit vielen anderen Menschen teilen. Mit vielleicht Psychotherapeutin oder spiritueller Lehrer oder Supervisorin oder was auch immer, in anderen Berufen. Oder tust du es einfach im Alltag? Ja, oder über die Kunst, Menschen befreien von ihren engen Vorstellungen von irgendwas. Das wäre die Freiheit für. Die Freiheit für hat einen Aspekt von Liebe, von Hingabe, hat was von Bodhisattvas. Von ich gehe für etwas, ich teile das für andere. Meine Freiheit, wenn meine Freiheit in dem Von begrenzt bleibt, bleibt sie irgendwo ein Stückchen egoman, ein Stückchen narzisstisch, kreisig um mich. Und wenn ich in die Freiheit für gehe, öffnet sich mein Herz und mein Wesen in was Größeres, in eine Art Wesensaufgabe, in den heiligen Vertrag. Das hat immer was zu tun, auch mit Freiheit für. Für was denn? Wow, jetzt bin ich endlich frei von dieser Last. Also kann ich loslaufen, kann ich diese Wanderung machen. Wenn mir eine schwere Last abgenommen wird, bleibe ich auch nicht da sitzen, den Rest meines Lebens und freue mich darüber, dass endlich diese Last runter ist. Jeden Morgen stehe ich auf, trinke einen Kaffee, freue mich, ah, die Last ist weg, super, genial. Und nach 40 Jahren sitze ich immer noch da. Sondern, das ist Freiheit von. Ja, sondern ich laufe los in dem Bild von Wanderung. Ich gehe diesen Wanderweg. Ah ja, jetzt habe ich die Last los, jetzt kann ich gut laufen. Also mache ich das. Tue ich und entdecke was Neues und gebe mich rein. Freiheit für. Die dritte Freiheit ist, das ist ein bisschen schwieriger zu beschreiben, ist Freiheit zu sein oder die Freiheit sein. Das bedeutet, wieder mal ein Stück vertraut von unseren Tagen schon, wer ist es? Also wessen Freiheit ist es? Wer ist es dir, der frei ist? Im Kern heißt es nicht zu wissen, okay, Satnam ist frei, abgehackt. Sondern das Inquiry geht ein bisschen anders. Die Freiheit, die dann ansteht, ist, dass Satnam frei wird von Satnam. Also frei zu werden von der Identifikation, die ich meine zu sein. Jede Identifikation ist ein Konzept. Erst wenn wir keine Identifikation mehr machen, das heißt nicht, dass wir keine Identität haben, aber wenn wir keine Identifikation machen als aktives Vorgang unseres Minders, sind wir wirklich frei. Deshalb Regis Wort, deine größte Liebe zu dir selbst ist nicht zu wissen, wer du bist. Das ist diese Entidentifizierung. Also dass wir frei werden gegenüber unserem, wer bin ich? Das führt uns hin letztlich zu essentielles Personensein, authentisches Menschsein. Ein Aspekt des größeren Seins, des absoluten Seins, ein Ausdruck der Buddha-Natur, wie auch immer. Also frei zu werden von dieser Identitätsfalle. Jetzt weiß ich, wer ich bin. Ich bin derjenige, der diese riesige Last los ist, Freiheit von, und der diesen weiten, weiten Wanderweg gehen kann, Freiheit für. Ja, aber ich bin das nicht. Ich mache das halt. Wer bin ich denn? Ich bin noch viel mehr. Wie Hamid Al-Masma toll in den Satz bringt, Ja, wir sind personal, wir sind individuell, aber wir sind darauf nicht begrenzt. Super. Das ist noch viel mehr. Und das ist dieses viel mehr, diese Öffnung, als diese dritte Freiheit, Freiheit zu sein. Im Englischen kann man das Wortspiel ein bisschen besser machen. Freedom from, freedom for und freedom of. Freedom of ist, wer ist frei?